Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es ist eine Nachricht, die viele Menschen berührt. Die Schauspielerin Angelika Domröse ist heute mit 85 Jahren gestorben. Wir werden sie ausführlich würdigen. Dann sind wir bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes, wo es wieder viele internationale Koproduktionen gibt, auch mit deutscher Finanzierungsbeteiligung und mit deutschen Stars. Jella Haase spielt zum Beispiel an der Seite von Léa Seydoux und Catherine Deneuve. Aufregend.
Als ich dann das erste Mal zum Festivalpalast gelaufen bin, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Und ich habe gemerkt, oh Gott, da laufen wir dann lang. Es passiert wirklich. Es ist verrückt, dass einem manchmal währenddessen einem gar nicht bewusst ist, was man eigentlich gerade erlebt. Aber ich habe mich innerlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet und gedacht, ich möchte einfach das mit jeder Faser meines Körpers so sehr genießen.
Von Cannes geht's nach Wien. Vor dem morgigen ESC-Finale empfehlen wir eine Ausstellung, die die Bedeutung des Song Contest für queere Communities aufarbeitet. Sie war eine Legende, genauer die unvergessene Lichtgestalt in Heiner Karos DEFA-Film Die Legende von Paul und Paula. Wenige Wochen nach ihrem 85. Geburtstag ist die Schauspielerin Angelika Domröse heute gestorben. Susanne Burkhardt erinnert an diese Ikone des DDR-Kinos.
Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen.
Was will ich denn schon?
Alles oder nichts willst du.
Nein!
Paula ist eine Frau voller Lebenslust und hungrig nach Liebe. Und Angelika Domröse spielte und war diese Paula, eine Frau, die nicht kuscht, die sich wehrt und die Gegebenheiten nicht einfach hinnimmt.
Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug, nur die Namen. Ich bin Paula.
Die Legende von Paul und Paula, eine Liebesgeschichte über ein kurzes und intensives Leben. Ein Film, der eine ganze Generation prägte und zum Klassiker der DDR-Filmgeschichte wurde.
Jetzt gehört's ja eigentlich wie zur Geburt. Oder die vielen Misserfolge, die ich auch hatte.
Ein Bewusstsein für die Kürze und die Bedeutsamkeit des Lebens hatte Angelika Domröse schon sehr früh entwickelt.
Ich hatte ja schon mit 16 Überalterungsgefühle und... Aber manchmal sind sie total abgebaut.
Diese Angst vor Überalterung hat sie immer konsequent in Ehrgeiz übersetzt. Mit 17 verließ sie eine Kindheit in Berlins Mitte, die ohne Wärme war und vom Stiefvater überschattet. Dass der Filmregisseur Zlatan Dudow sie für die Hauptrolle in dem Film Verwirrung der Liebe auswählte, das hat sie später als ihre zweite Geburt bezeichnet. Sie studierte an der Filmhochschule Babelsberg, dann rief Helene Weigel sie zu sich ans Berliner Ensemble. Hier spielte die junge Angelika kleine Rollen neben großen Kollegen. Draußen auf einer Brandmauer hing ihr Porträt, das für einen aktuellen Film warb. Drinnen keine leichte Zeit für eine noch unerfahrene Theaterschauspielerin.
Und dann kam ich auf die Bühne und dann wurde mir gezeigt, was eine Heike ist, nämlich wie man spielt. Wie man besonders ist. Das Plakat war meine Popularität, aber auf der Bühne merkte ich dann, dass ich noch nichts konnte. Da habe ich gemerkt, wie viel man lernt, wenn man auch zusieht.
Als die Weigel sie 1966 aus dem BE warf, brach für die Domröse eine Welt zusammen. Die Welt des Geistes, der Kreativität und der Herausforderung.
Es war schmerzhaft, ja. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich wollte mir das Leben nehmen.
Doch sie verwandelte die Enttäuschung in neue Energie, ging zu Benno Bisson an die Berliner Volksbühne und hatte mit der Verfilmung des Plenzdorf-Stoffes Die Legende von Paul und Paula 1973 ihren ganz großen Erfolg. 3 Jahre später heiratete sie den Schauspielerkollegen Hilmar Tate, unterschrieb mit ihm den Protest gegen die Ausweisung Wolf Biermanns. Darauf blieben die Angebote aus und beide gingen in den Westen.
Und damals hat man drin gesteckt. Und hat gezittert und hat geweint und hat Freunde verloren und war ein bisschen krank auch.
In Hamburg spielte sie bei Boy Gobert die Helena im Faust und unter Peter Zadek in Jeder stirbt für sich allein. Sie war unterwegs auf den Bühnen von Wien, Bochum und dann wieder in Berlin, erst am Schillertheater, später in der Komödie am Kudamm. Sie drehte Fernsehfilme, unterrichtete an der Schauspielschule und führte selbst Regie.
Es ist ein merkwürdig Ding. Wenn man unten sitzt und zusieht, hat man viel mehr Verständnis, als wenn man oben seine Rolle verteidigt.
Die zarte Frau mit den dunkel geschminkten Augen, mit der fantastischen Stimme und dem dramatischen Grundgefühl für das Leben, sie hat ihren Glückswillen auch auf verlorenem Posten immer behauptet und sich dabei etwas heiter Mädchenhaftes bewahrt. Sie liebte schnelle Autos und Menschen, die ohne Zwänge leben, so wie sie. Von Maria Callas, die sie überzeugend in Berlin gespielt hat, behielt sie diesen Satz.
Eine Vorstellung, es geht immer um Leben und Tod. Und das klingt jetzt sehr theatralisch, aber ich meine, es geht ums Existenzielle und Aussparen wird von jedem bemerkt.
Immer außergewöhnlich und unverwechselbar sein zu wollen, das fordert Energie. Energie, die Angelika Domröse irgendwann nicht mehr hatte, weil immer die Norm zu brechen auch heißt, sich selbst zu gefährden. Sie nahm jahrelang Tabletten gegen Schlafstörungen, die sie seit ihrer Jugend quälten. In ihrer Biografie »Ich fange mich selbst ein« erzählt sie aus ihrem unruhigen Leben. Das Buch stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Im Herbst 2009 ging sie für einige Zeit in ein Brandenburger Sanatorium. 2016 starb ihr langjähriger Ehemann, der Schauspieler Hilmar Thate. Da hatte sie schon lange nicht mehr auf der Bühne gestanden. Die letzte Theateraufführung 2008, der letzte Film 2012. Seitdem war es still geworden um Angelika Domröse.
Was war denn das für ein Zeug? Der Schnaps?
Kennst du nicht? Birnenschnaps.
So.
Ihrer Schauspielkunst aber können wir jederzeit begegnen. In den Filmen, in denen sie so unvergänglich ist.
Aber das war nicht der Schnaps. Zum Beispiel bist du jetzt gleich bei mir.
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Hey, 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 geh doch zu ihr.
Eine langjährige Weggefährtin von Angelika Domröse ist die Schauspielerin Katrin Sass. Sie haben wir im Wald erreicht. Guten Abend, Frau Sass.
Ja, guten Abend.
Wen verlieren Sie ganz persönlich mit Angelika Domröse?
Einen wunderbaren Menschen, eine großartige Schauspielerin, eine schöne Frau. Der erste Film ist, dass der Tod euch scheidet und das werde ich nie vergessen. Weil Heiner Caro hat ja mit ihr vorher die Legende von Paul und Paula gemacht. Und das war, ja, der Film.
1979, das war, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr Debütfilm.
Mein Debütfilm, mein erster, ja.
Mit Angelika Domröse als Partnerin.
So ist es.
Wie war diese Zusammenarbeit?
Die war großartig, weil ich hatte erstmal wahnsinnige Angst, mit dieser Schauspielerin zu spielen und sie hat mir ungeheuer geholfen. Das war eine unheimlich tolle Zusammenarbeit und wir haben noch was gemeinsam, das uns der Alkohol lange begleitet hat.
Konnten Sie Ihre kollegiale und freundschaftliche Beziehungen denn über die Jahrzehnte halten, also auch über den Mauerfall hinaus?
Das ist es eben. Das war, ja, natürlich. Mein Ex-Mann war sehr befreundet mit Hilmar. Und als der starb, war das ja schon ein Schlag.
Also der Ehemann von Angelika Domröse?
Der Hilmar Thate, ja. Und dann habe ich mir immer gesagt, nach der Scheidung sind wir dann alle weggezogen, wie das so ist. Und man telefonierte mal und dann war es dann irgendwann, wie das so ist im Leben, auch beendet. Und immer wenn ich den Kudamm lang fuhr, dachte ich, Mensch, hier links rein, da wohnt sie doch. Klingel mal, die ist jetzt einsam. Ja, jetzt ist es zu spät. So wie das so oft im Leben ist und das bereue ich sehr.
Welcher Film von Angelika Domröse bleibt Ihnen am stärksten in Erinnerung?
Paul und Paula war für alle, auch im Westen, natürlich der Film. Und das ist schon, ich wusste nicht mal, dass sie 85 ist. Irgendwie dachte ich, sie bleibt immer jung.
Die Schauspielerin Katrin Sass zum Tod ihrer verstorbenen Kollegin und Freundin Angelika Domröse. Danke Ihnen sehr, Frau Sass.
Gerne.
Bis heute macht die Musik aus der Legende von Paul und Paula Gänsehaut. Damals ein Riesenerfolg für die DDR-Band Die Pudis. Und deren Ex-Sänger Dieter Maschine Birr habe ich kurz vor der Sendung erreicht. Er blieb konsequent beim Du, ich dann auch. Wie war das 1973 bei den Dreharbeiten? Das war für die Band ja auch was ganz Neues.
Ja, natürlich. Wir waren ja noch ganz junge Leute. Und für uns war das natürlich ja so was wie ein Ritterschlag, mit einer berühmten Schauspielerin zusammen in einem Film aufzutreten. Und Angelika Domröse war für mich jedenfalls und ich glaube für viele junge Männer in der DDR damals und nicht nur vielleicht die Männer, auch die jungen Frauen, die jungen Mädels, war das ein absoluter Superstar und wahrscheinlich auch für viele Mädels ein Vorbild. Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern an die Dreharbeiten, das war schon eine Weile her, aber wie gesagt, wir waren total unerfahren und so und wir haben dann natürlich auch Angelika kennengelernt und man hat ja doch so einen ziemlich großen Respekt vor solchen bekannten Persönlichkeiten, die man, damit hatten wir ja vorher Angst zu tun. Und ich kann mich noch erinnern, dass das also auf Augenhöhe war, dass sie mit uns gesprochen hat, geplaudert hat und so. Und
war sie denn da schon Star? Denn die Legende von Paul und Paula war doch eigentlich ihr Durchbruch.
Also für mich war die vorher schon bekannt gewesen. Ich weiß nur, dass sie mich beeindruckt hat. Und das war damals nicht normal, weil man hat natürlich als DDR-Bürger doch mehr die westlichen Schauspieler verehrt und gekannt.
Der Filmkomponist Peter Gotthardt, der hat die Songs Geh zu ihr und Wenn ein Mensch lebt für euch geschrieben. Ja. Was drückte denn diese Musik aus an Gefühlen, die Angelika Domröse und Winfried Glatzeder da als Paul und Paula erlebt haben?
Eigentlich war ja unsere Musik mehr so der Hardrock gewesen. Dann kam Peter Gotthardt und hat uns die Lieder vorgespielt. Er konnte aber jetzt nicht so gut singen und hat mir den Text eben so und nun mach mal. Also ich musste dann natürlich auch mich erstmal reinfinden und versuchen, so eine eigene Interpretation für diese Musik zu finden, gerade bei dem Lied »Wenn der Mensch lebt«. Das hört man natürlich heute noch, wenn man die Originalaufnahme hört, aber das hatte wahrscheinlich auch so einen gewissen Charme gehabt, dass das die Leute berührt hat. Und für uns war das natürlich doch ein Durchbruch, kann man sagen.
Ja. Dieter Maschine, Bill, Ex-Sänger der Pudis, über die Arbeit am Film Die Legende von Paul und Paula mit der jetzt verstorbenen Schauspielerin Angelika Domröse. Herzlichen Dank, Maschine.
Nicht zu danken, gerne schön.
Seit Dienstag ist unsere Filmredaktion wieder beim Internationalen Festival in Cannes und verfolgt das Geschehen auf der Leinwand, in den verschiedenen Foren und auf der Croisette. Frankreich ist nicht nur ein Filmland, das seine Stars und sein Kino feiert. Es ist auch ein Land, das durch Koproduktionen internationale Filme ermöglicht. Das spiegelt auch dieser Wettbewerb wieder in Cannes. Zum Fazitteam vor Ort gehört Anke Lewicke. Hallo.
Bonsoir.
Der Filmemacher Asghar Farhadi, gebürtiger Iraner und zweifacher Oscar-Gewinner, der hat seinen neuen Film vorgestellt im Wettbewerb Parallel Tales, parallele Geschichten. Die Geschichte spielt diesmal in Frankreich. Isabelle Huppert und Catherine Deneuve sind mit dabei. Hat Farhadi in Frankreich eine neue Heimat gefunden?
Ja, vielleicht eine Art von Wahlheimat. Also seitdem Farhadi 2011 mit dem Scheidungsdrama Nader und Simin eine Trennung, den Goldenen Bären auf der Berlinale und später den Oscar gewonnen hat, arbeitet er sehr eng mit einer französischen Produktionsfirma zusammen und er ist so mittlerweile ein Wandler zwischen den Kulturen. Er hat in Frankreich gedreht, in Spanien, aber auch immer wieder in dem Iran. Und er lebt auch zeitweise eben in Frankreich, in Paris. Und diese Zusammenarbeit sichert ihm natürlich sowohl seine wirtschaftliche auch als seine künstlerische Existenz, weil unabhängig davon, was gerade im Iran passiert, kann er ja weiter seine Filme drehen. Und in den Branchenblättern hier in Cannes bekommen wir auch gerade mit, dass die Kinoindustrie im Iran gerade brach liegt aufgrund der aktuellen Situation. Und natürlich muss man sich aber trotzdem immer wieder fragen, ein Regisseur, wenn er in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur dreht, welche Identität hat er eigentlich? Und in Cannes hat Asghar Farhadi die Frage wie folgt beantwortet.
Ich glaube, das Risiko ist größer als der Gewinn, aber mein Blick, meine Beziehung zum Kino, mein Geschmack als Filmemacher und als Zuschauer sind tief im Iran verwurzelt. Selbst wenn ich im Ausland arbeite, setze ich alles daran, dass die erste Ebene des Films dem Kontext und der Umgebung, in der er entsteht, äußerst treu bleibt. Und obwohl dieser Film im Kern auf Französisch ist, gibt es in der Essenz des Films etwas, das meiner eigenen Schöpfung entspricht, also etwas zutiefst Iranisches und Orientalisches. Da bin ich mir sicher.
Was ist denn persisch, iranisch oder wie Farhadi selbst sagt, orientalisch an seinem neuen Film?
Ja, im Iran gibt es ja die Erzähltradition, dass die Fiktion immer wieder gespiegelt wird in eine dialektische Bewegung mit anderen Fiktionen, aber auch mit der Wirklichkeit tritt. Und dieses Spiel greift Asraf Fahadi auf, also Isabelle Huppert spielt eine in Paris lebende Schriftstellerin und mit einem Fernrohr beobachtet sie immer die Nachbarn im Haus gegenüber. Und das ist ein Tonstudio, ein Techniker, ein Mann und eine Frau, die Geräusche nachmachen. Und dieses Trio ist dann ihre Inspirationsquelle. Und wir sehen ihre Geschichten, die sie sich ausgedacht hat. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie einen erotischen Groschenroman. Dann gibt es aber eine Person, die diesem Trio eben das Manuskript zuspielt und das Trio ist schockiert, weil sie sich überhaupt in diesen Figuren nicht wiederfinden können. Also so wirft der Film schon Fragen auf, wie findet ein Künstler seine Geschichte, die Realität als Vorbild, der Künstler als Vampir, wann sind die Grenzen, was muss ein Künstler kenntlich machen? Aber wie der Film die Fragen aufwirft, das hat jetzt nichts Zwingendes, nichts Neugieriges, nichts Spielerisches. Und wenn man die Filme von Fahadi aus dem Iran nimmt, da haben sie immer so was Spiralförmiges, eine Bewegung, einen Sog rund um ein moralisches Dilemma. Und hier bleibt man außen vor. Man fragt sich, was haben die Figuren eigentlich für Probleme? Aber dennoch muss ich sagen, Isabelle Huppert habe ich als Schriftstellerin in ihrer Messi-Wohnung sehr, sehr gerne zugeschaut. Vor allen Dingen, wenn dann immer wieder Mäuschen über den Teppich huschen.
Oh je. Auch der japanische Regisseur und Oscar-Preisträger Ryosuke Hamaguchi ist im Wettbewerb von Cannes mit französischer und deutscher Kofinanzierung dabei. Soudain heißt der Film, das bedeutet plötzlich. Schauplatz ist ein Altersheim am Stadtrand von Paris. Hamaguchi ist bekannt für seine fast meditative Filmsprache. Wie wirkt die auf ein internationales Publikum jetzt außerhalb von Japan?
Sehr beruhigend, sehr schön. Man kommt sehr gelassen aus dem Kino, trotz eines sehr aufwühlenden Themas. Also die Kamera ist bei diesem Regisseur immer eine beobachtende Verbündete. Und sein neuer Film lässt sich alle Zeit für Menschen, denen gar nicht mehr so viel Zeit bleibt. Also es geht um Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind. Und wir lernen eine Leiterin kennen in einem Heim, die versucht, eben neue Methoden zu entwickeln, die auch ein bisschen vielleicht menschlicher sind. Und der Film wirft dann schon die Fragen auf, kann das Personal das überhaupt zeitlich schaffen? Gibt es eine Überforderung? Aber wie in dem Oscar-Film von Hamaguchi, Drive My Car, geht es hier auch um eine Kommunikation jenseits der Worte. Also es geht um Berührungen, um Blicke, um Nähe. Und die Heimleiterin lernt dann noch eine todkranke japanische Theaterregisseurin kennen. Und durch sie blickt sie noch einmal anders auf ihre Arbeit, versteht, dass man Systeme von innen heraus verändern kann. Und deshalb macht die statische Kamera bei Hamaguchi so viel Sinn, weil er hebt jetzt die Handlung wie auf eine Bühne, die uns zeigt und spüren lässt, wie das Personal und die älteren Männer und Frauen mehr und mehr miteinander anfangen zu kommunizieren, sich gesehen und gemeint fühlt. Also plötzlich ist schon ein utopischer Film, aber eine Utopie, das hatte ich jedenfalls den Eindruck beim Sehen, die sich umsetzen lässt. Und dieser Film ist so einer der Gründe, warum wir nach Cannes fahren, weil in unserer globalisierten, netflixierten Bilderwelt gibt es immer noch Regisseure, die so eine ganz eigene Bilderpolitik betreiben.
Naja, vorhin kam die Überraschungseilmeldung aus Cannes, dass John Travolta mit einer Überraschungsehrenpalme ausgezeichnet wurde. Warst du dabei?
Ja, und ich habe mitgeklatscht. Also John Travolta hat außer Konkurrenz in Cannes sein Regiedebüt Propeller One Way Night vorgestellt. Das ist nur eine Stunde lang. Es geht um den Ursprung seiner Flugleidenschaft. Und vor der Vorführung liefen Songs aus seinen Filmen wie Grease oder Saturday Night Fever. Gute Stimmung, rhythmischer Applaus. Dann kam er auf die Bühne, Standing Ovations. Und er wollte sich gerade bedanken. Und da zückte der künstlerische Leiter Thierry Frémaux noch die Ehrenpalme aus der Wundertüte des Festivals. Ja, es war natürlich bewegend und nochmal langer Standing Ovations Applaus.
Anke Lewicke. Von den internationalen Filmfestspielen in Cannes gutes Weiterschauen wünsche ich. Und ja, bis morgen. Da gibt es hier im Deutschlandfunk Kultur dann eine Sonderausgabe unseres Filmmagazins Vollbild mit Jenny Erpenbeck als Gast, Jella Haase, Hans Zischler und vielen anderen. Tschüss nach Cannes.
Tschüss.
Und jetzt nähern wir uns der Geschichte des ESC aus queerer Perspektive. Die Transfrau Dana International aus Israel hat 1998 den Eurovision Song Contest gewonnen und spätestens mit diesem Sieg war klar und ist klar im Nachhinein, der ESC und queere Popkulturen sind eng miteinander verbunden. Aber erstaunlicherweise gab es noch nie eine Ausstellung zu diesem Thema. Die erste findet tatsächlich jetzt anlässlich des Wiener ESC im neuen Wiener Kulturzentrum Queen statt. Queen, geschrieben Q und Wien, genial. Nikolaus Bernau hat die Ausstellung gesehen. Erstmal, was ist Queen überhaupt für ein Ort?
Ja, der Titel ist tatsächlich vollkommen genial, also erinnert sofort an Cher, die ja immer wieder so in das Publikum gefragt hat, hallo, seid ihr alle da, ihr Queens? Und sozusagen genau diese Geschichte hochgerufen hat, das ist ein Kulturzentrum. Es ist das Kulturzentrum für, wenn man es jetzt mal so ganz grob sagt, für alle diejenigen, die sich nicht der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen. Das sind ja relativ viele Einzel- und Kleingruppen und die haben im vergangenen Jahr ein neues Haus beziehen können, das auch von der Wiener Stadtregierung zur Verfügung gestellt wurde, haben dort einen schönen Aufzug, was ganz praktisch ist, damit nämlich das Archiv oben benutzt werden kann, eine sehr gute Bibliothek, eine wirklich ganz hervorragende Bibliothek, es gibt einen Veranstaltungssaal und sie haben kein Geld mehr. Schlichtweg deswegen, weil die Wiener Stadtregierung das Ganze zwar mit großem Aufwand eröffnet hat, aber dann 3 Monate später die Gelder gekürzt hat, sodass jetzt nur noch sehr wenig Personal dort ist oder weniger Personal. Sie selber sind ganz glücklich darüber, sagen, hallo, wir haben immerhin überlebt. Aber sie kriegen außerdem mordsmäßigen Druck gerade von der rechtsnationalen Freiheitlichen Partei und auch von der Kronenzeitung, die sagt, das ist doch alles Verschwendung. Dabei kann man gerade bei dieser Ausstellung sehen, nee, ist keine Verschwendung.
Ja, wie wird die Verbindung queerer Kulturen und mit dem ESC da jetzt gezeigt?
Ja, es ist ein Saal, in dem unglaublich viel Material an den Wänden hängt. Das ist eine Chronologie schlichtweg des ESC und der vielen Lieder, die dort gesungen und gespielt wurden und auch der Inszenierungen, die dort gemacht wurden und welche Beziehungen könnten die eventuell zu Schwulen, zu Lesbischen, zu Transsexuellen oder Binären oder Nicht-Binären, Entschuldigung vielmals, Inhalten oder eben auch Personen haben. Und ja, da werden diese ganzen Verknüpfungen gemacht. Das hat natürlich so einen leichten österreichischen Schwerpunkt, das ist klar. Einfach über Conchita Wurst und die eben da auch eine ganz, ganz große Rolle spielte 2014. Aber es ist trotzdem eine richtig internationale Geschichte, die sehr spannend ist. Und es gibt unglaublich witzige Devotionalien, wie mir der ehrenamtliche Mitarbeiter Helmut Mörwald gezeigt hat.
Jetzt hat uns die den Schaas gewonnen. Das hat damals Andy Knoll gesagt, nachdem Conchita 2014 den Song Contest gewonnen hat. Und hier sehen wir eben das T-Shirt, das sie ihm dann mit genau diesem Zitat drauf gedruckt geschenkt hat.
Ja, und das sieht man dann eben mit Programmheften und mit unglaublich vielen Fotografien und kurzen Texten. Es ist wirklich sehr schade, dass es keinen Katalog für die ganze Sache gibt, weil das ist auch eine tolle Materialsammlung mit ganz vielen Schallplattencovern, bei denen man heute sich unwillkürlich fragt, mein Gott, wie konnte man in den 60ern nicht sehen, dass das total queer ist?
Welche Rolle spielt denn der Wettbewerb? Also jetzt, wenn wir zurückgucken, ja, diese Jahrzehnte für die Entwicklung der queeren Bewegung.
Also eine kaum zu unterschätzende. Das geht gar nicht. Das spielt vor allem deswegen eine ganz große Rolle, weil es eben auch für viele Schwule, für viele Lesben, für viele Transgender individuell und persönlich eine ganz, ganz wichtige Sache war, wie Helmut Mörwald eben mir auch dort erzählt hat.
Mir hat einer zum Beispiel erzählt, der 2014 mit seiner Familie den Song Contest geschaut hat und dann hat Conchita gewonnen und alle haben gejubelt und dann dachte sich, ja, dann kann ich ja jetzt mein Coming Out in der Familie machen und er hat es gemacht und es ging alles wunderbar. Und das finde ich eigentlich so das Interessante, weil das sind so die kleinen Sachen, die nie groß herauskommen, aber die eigentlich eine große Wirkung haben.
Das wird in dieser Ausstellung wirklich sehr deutlich. Es ist eine sehr intime Ausstellung bei der ganzen Sache. Nicht zuletzt der Veranstaltungen, die parallel stattfinden. Und man lernt dort eben auch, ja, der ESC war schon in den 1960er Jahren eine Möglichkeit, vor allem für Schwule und Lesben, sich zu treffen. Weil es ja von der es ist ja eine Mehrheitsgesellschaftsveranstaltung. Und alle haben daran teilgenommen in irgendeiner Form. Zumal in Zeiten, wo es noch ordentliche Fernseher gab. Das heißt, es gab nur ein Programm, wo sich eben die ganze Familie davor versammelt hat. Ja, und dann war man eben zufälligerweise mit ein paar Freunden zusammen und konnte sich damit der Kontrolle unterziehen. Und seit dem Sieg von Dana International 1998 für Israel war das eben auch eine schlagartig klar. Es war einfach öffentlich geworden. Man konnte sich öffentlich darstellen in irgendeiner Form. Für Israel übrigens eine ganz, ganz politische Angelegenheit. Es gab ja massive Proteste genau der heutigen Regierungskoalition von Herrn Netanyahu, von den Siedlern, von den Rechtsnationalen, von den Ultraorthodoxen. Und gleichzeitig konnte sich das Land damals eben auch inszenieren, was ja heute praktisch nicht mehr möglich ist, als ein betont liberales Land. Und das war sozusagen die eine Angelegenheit. Die andere war wirklich dieses internationale Bedeutung, die deutlich wurde, ja, da gibt's noch eine weitere Geschichte innerhalb des ESC, die könnt ihr alle erleben und da können wir anschließen. Und inzwischen ist es ja fast so, dass queere Momente bei den Einzelinszenierungen der einzelnen Lieder, seien sie vom Balkan, seien sie aus Osteuropa, seien sie aus Westeuropa, gar nicht mehr rauszudenken sind.
Nikolaus Bernau über die Ausstellung United by Queerness zu sehen im Queen, dem Zentrum für queere Geschichte in Wien, bis zum 24. Mai. Vielen Dank. Und morgen Abend ist das ESC-Finale natürlich auch ein Thema hier in Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Dortmund wird der Film Der Himmel über Berlin zu einer Oper umgearbeitet. Das kündigte das Opernhaus an. Das Projekt soll in der Spielzeit 2027/28 auf die Bühne kommen. Dann feiert die Dortmunder Oper 60-jähriges Bestehen. Der mexikanisch-französische Tenor Rolando Villazón soll eine zentrale Partie singen. Die Musik kommt von der australischen Komponistin Elena Katz-Czernin. Wim Wenders wurde mit Der Himmel über Berlin 1987 in Cannes für die beste Regie ausgezeichnet. Der Film ist bekannt für seine poetische Bildsprache. Bereits 2021 wurde der Stoff von Bruno Boucher als Ballett inszeniert und in der Straßburger Europäischen Opera Nationale du Rhin uraufgeführt. 5 Jahre nach Daniel Craigs letztem Auftritt als James Bond geht die Suche nach dem neuen 007 jetzt offiziell los. Amazon MGM hat bestätigt, dass bereits Castings laufen. Es gibt schon einige Namen, die seit längerem öffentlich im Gespräch sind. Callum Turner, den man aus Masters of the Air kennt, aber auch Jacob Elordi, Harris Dickinson oder Aaron Taylor-Johnson. Wer sonst noch beteiligt sein wird, hat Amazon jetzt verraten. Regie führt Denis Villeneuve, das ist der Mann hinter Dune, und das Drehbuch schreibt Peaky Blinders-Erfinder Steven Knight. In einem offenen Brief hatten Musiker und Veranstaltungsfirmen strengere Regeln gegen Ticketabzocker gefordert. Annenmay Kantereit, Nina Tschuba, die Toten Hosen und viele mehr hatten ihn unterschrieben. Bundesjustizministerin Hubig hat heute reagiert. Die SPD-Politikerin sagte der Bild-Zeitung, dass überzogene Aufschläge beim Weiterverkauf begrenzt werden sollen. Den privaten Weiterverkauf von Tickets will Hubig aber weiter erlauben und auch nicht unnötig kompliziert machen. Er war einer der Fernsehlieblinge der Deutschen, auch wenn sein Gesicht bekannter ist als sein Name, Günther Maria Halmer. Jetzt ist er mit 83 Jahren gestorben. Das teilte das Residenztheater München mit, wo Halmer zuletzt engagiert war.
Den Durchbruch brachte ihm die Rolle des Lebenskünstlers Charlie in Helmut Dietls Münchner Geschichten. Später wurde er als Anwalt Abel in der ZDF-Reihe Anwalt Abel einem Millionenpublikum bekannt. Es folgten zahlreiche Rollen in Fernsehfilmen und Reihen. Darunter Ein Drilling kommt selten allein und 4 Drillinge sind einer zu viel. Insgesamt wirkte Halmer in über 180 Produktionen mit.
In Henrik Ibsens Theaterstück Die Wildente geht's knapp gesagt um die Suche oder auch die Sucht nach Wahrheit. Je fundamentaler und rücksichtsloser sie vorangetrieben wird, desto zerstörerischer wirkt sie. Am Abend hatte eine neue Inszenierung von Andreas Kriegenburg am Theater Meiningen Premiere und Michael Lages war dabei. Guten Abend. Vielleicht stellen Sie uns erst noch mal das Personal vor, das sich hier hinter lauter Lebenslügen verschanzt hat, die es ja aufzubrechen gilt.
Ja, vor allen Dingen 2 Familien. Die eine ist um einen Patriarchen, der sozusagen ein Wirtschaftsmagnat ist. Er ist ein Großhändler und Werksbesitzer. Und die andere Familie, die sozusagen auf sehr trickreiche Weise mit dieser anderen Familie verbunden ist, ist eine sehr arme. Ein Mann namens Ekdal hat irgendwie nicht mit den richtigen Berufen zu tun gehabt und hat dann irgendwann mal Fotograf gelernt und hat offenkundig, das erfahren wir im Laufe des Stückes, von diesem Patriarchen, dem Großhändler, die Geliebte übernommen als Frau. Und die Tochter, die die beiden haben, ist wahrscheinlich die Tochter des Magnaten. Und das bringt die ganze familiäre Zusammenrottung dieser beiden zum Einsturz. Und Auslöser ist der Sohn von dem Patriarchen, heißt Gregers Werle. Und der hat die fixe Idee, dass man fundamentale Wahrheit suchen muss und sie mit idealen Forderungen bestücken muss. Das klingt dann etwa so.
Na, und Sie halten es immer noch aus da oben in dem scheußlichen schwarzen Bart?
Bis jetzt schon.
Ja. Und konnten Sie die Forderung eintreiben, die Sie damals offen hatten?
Die Forderung? Ach so.
Du hast Forderungen eingetrieben?
Nur so eine Redensart.
Ja, bitte, natürlich hat er das. Er ging von einer Arbeiterhütte zur nächsten und präsentierte etwas, das er die ideale Forderung nannte.
Ich war eben jung.
Ja, das stimmt, Sie waren sehr jung. Diese ideale Forderung hat ja auch niemand erfüllen können. Jedenfalls nicht, solange ich da oben war.
Bis heute nicht.
Oh ja, dann sind Sie vielleicht klug geworden und haben ein wenig nachgelassen, was?
Nicht, wenn ich einen wirklichen und echten Menschen sehe.
Das klingt doch vernünftig. Etwas mehr Butter bitte, Ina.
Und ein schönes Stück Speck für Mulvey.
Ja, klingt das denn wirklich vernünftig?
Das ist ein Vernunftfanatiker. Er hat es sich so ausgedacht, dass man tatsächlich den Menschen reduzieren oder zurechtstutzen muss auf seine idealen Haltungen. Das heißt, sie müssen immer aufrichtig sein, sie dürfen niemals irgendeine Geschichte in ihr Leben verstecken, also nicht lügen. Und sie müssen in jeder Form auch Opfer bringen für dieses Recht haben. Entschuldigung, das ist ein Gerechtigkeitsfanatiker, wie es auf der Theaterbühne relativ selten vorkommt. Und er ist tatsächlich eine der zerstörerischsten Figuren dieser Gregers Werle, sowohl für die eigene Familie, weil der Vater will ihn irgendwann mal nicht mehr sehen, als auch vor allen Dingen für die Familie von dem jungen Ekdal, dessen Großvater ein bisschen wirr im Kopf wird. Die Frau ist tatsächlich dann nicht wirklich seine Frau und die Tochter nicht wirklich seine Tochter. Und es endet in einem großen, großen Chaos, weil diese Tochter sich tatsächlich auf dem Dachboden erschießt, weil der Vater sie nicht mehr liebt. Und das ist sozusagen der schlimmstmögliche Ausgang. Und das ist so trickreich und fein gearbeitet, dass man immer wieder staunt, wie die Motive so zusammenpassen. Das ist wirklich Ibsen-Kunst von allerhöchster Güte.
Andreas Kriegenburg, Anfang 60, der war schon vor der Ära Castorf an der Berliner Volksbühne erfolgreich, einer der prägenden Regisseure im deutschen Theater in Hannover, Hamburg, Berlin. Auch in Meiningen hat er schon mehrfach gearbeitet. Was macht jetzt er konkret aus der Wildende zuständig für Regie und Bühne? Was zeigt er uns?
Er zeigt uns ein großes Atelier, einen hohen Atelierraum auf der großen Meininger Bühne. Das heißt, wir sehen links so Glasscheiben, die das Licht hereinfallen lassen. Ist halt der Arbeitsplatz eines Fotografen und seiner Frau, die sich mit Fotoretuschieren ganz gut auskennt und auch mit der Buchführung. Und dort leben sie nicht besonders luxuriös, heute würde man sagen, eventuell, ist so ein Loft, aber das ist damals sozusagen in der Spielebene eher ein armseliger Raum, in dem kein Glück möglich ist. Und was Andreas Kriegenburg zu Anfang macht, ist ein bisschen frech und ganz amüsant. Er fragt nämlich sozusagen rhetorisch durch eine Erklärerfigur, die er eingebaut hat in das Stück, uns, das Publikum, was es denn wohl bringen würde, sich ein Stück von 1885 anzugucken. warum tun wir uns das an im Theater? Mhm. Immer diese ollen Kamellen. Das ist eine Zeit lang sehr ulkig. Die Figur bleibt dann, das ist ein Schauspieler, der kommt später in einer anderen Rolle noch vor, aber er bleibt den ganzen ersten Teil über so eine Art Kommentator und macht die Geschichte schnell. Das heißt, es werden tatsächlich einige Spielebenen übersprungen, damit der Abend zügig und gut vorankommt. Ansonsten, und das finde ich ziemlich begeisternd, macht Andreas Klingenburg gar nicht fürchterlich viel. Er macht es nur sehr genau. Es ist extrem gute Figurenführung. Es ist extrem eng gespielte Arbeit auf der Bühne mit allen Beteiligten. Und es macht nie sozusagen den Versuch, irgendwie angestrengt modern zu sein. Überhaupt nicht. Wirkt dadurch aber in einer Art gegenwärtig, die wirklich sehr ungewöhnlich ist.
Und das Ensemble überzeugend?
Ja, durch die Bank weg. Sie sind alle extrem konzentriert auf diesen Regisseur, den sie offenkundig auch sehr mögen, arbeiten gerne mit ihm. Die kennt kein Mensch natürlich. Wir sind in Meiningen. Das ist ein winziges...
Die Meininger schon.
Ja, die Meininger schon. Das sind aber nur 20.000. Und sie haben aber ein riesiges Theater, das sehr gut ausgelastet ist und ein sehr kompaktes, sehr konzentriertes Ensemble hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendjemanden rausnehmen wollen. Sie sind alle sehr konzentriert bei der Sache. Es gibt ein sehr schönes Schluss, den will ich unbedingt erwähnen. Andreas Klingenburg lässt das Spiel nicht einfach mit einem Blackout ausklingen, sondern man hört sie noch die ganze Zeit jammern, die Tote, die Eltern, und es bleibt sozusagen so ein Grusel zurück im Dunkeln, der sehr, sehr stark wirkt. Also eine Aufführung, die alles, was Ibsen hat, sehr eindrucksvoll zeigt und alles, was Andreas Klingenburg kann, auch.
Michael Lages live aus Meiningen, wo am Abend Ibsens Die Wildente Premiere hatte. Besten Dank, Herr Lages.
Gern geschehen.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Seit Mittwoch findet in Würzburg der 104. Katholikentag statt. Zum Programm gehören auch jede Menge Kulturveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen. Und heute wurde in einer Kirche über die Kunstfreiheit diskutiert, mit dem Untertitel, was die Kirche von der Kunst lernen kann. Mit dabei war unter anderem die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Unsere Religionsredakteurin Anne-Françoise Weber war vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja eine lange Geschichte kirchlicher Zensur von Kunst. Ging es vor allem darum?
Nein, ehrlich gesagt ging es da nicht so besonders darum, sondern eher darum, in welchem Rahmen Kirche Kunst ermöglicht und wie vielleicht auch Kirche und Kunst heutzutage stärker zusammenrücken müssen. Also auf dem Podium saß unter anderem der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Clausen. Und der hat ein Beispiel gebracht von einer Ausstellung in einer Nürnberger Kirche 2023. Da wurden unter dem Titel Jesus liebt Bilder von Rosa von Braunheim gezeigt, die teilweise explizite sexuelle Handlungen abgebildet haben. Und die musste geschlossen werden. Er hat da durchaus Fehler eingeräumt und hat gesagt, man muss sich eben überlegen, was man bei diesen Katholikentagen oder Kirchentagen oder in solchen Aktionen eben zeigt.
Man muss sich darauf einstellen, dass die harte Rechte gezielt Programme durchguckt, ob da irgendwas ist mit Pipi-Mann oder Vagina oder Busen oder was weiß ich, um das gezielt zu skandalisieren. Das sind die Leute von NIOS und wie sie alle heißen. Und das, wenn das eine gewisse Dynamik entfaltet, schwappt das zu Springer über und dann ist es schon bei bestimmten Bundestagsfraktionen. Und es ist total naiv, sozusagen von uns kunstfreundlichen Leuten zu sagen, wir machen mal irgendwie ein provokatives Programm und sich nicht darauf einzustellen, dass sowas gezielt skandalisiert wird. Und das gehört auch dazu. Wenn man sowas macht, dann muss man nicht nur gut kuratieren, sondern man muss vorher auch die Leitungskräfte sensibilisieren und sich eine Strategie entwickeln. Was machen wir, wenn es losgeht?
Und da kann vielleicht Kirche wirklich etwas von Kunst lernen, nämlich besser vorbereitet zu sein auf Shitstorms. Und man hat einfach auch gemerkt bei dieser Podiumsdiskussion, Kirche und Kunst geraten zunehmend ins Visier von rechts und wollen da vielleicht auch zusammenrücken.
Beim Katholikentag gab es ja auch eine Kunstaktion zum Thema sexualisierte Gewalt. Hat die Unruhe ausgelöst?
Nein, ich glaube, das war ziemlich konsensfähig. Es gab da einen Wettbewerb und da wurde eben ein Werk ausgewählt von Susanne Wagner, so heißt die Künstlerin, die saß auch auf dem Podium und ihre Aktion heißt Schmerzpunkt. Das ist so ein roter, gesprayter Fleck. Vor dem Sprayen legt sie ein Ministrantenkreuz hin und nimmt das danach weg, sodass dieses Kreuz also als Leerstelle in diesem roten Fleck zu sehen bleibt. Und dieser Fleck ist jetzt an 14 Kirchen in Würzburg zu sehen. Man kann ihn sich aber auch auf einem Plakat mit nach Hause mitnehmen. Und das ist eben sehr genau überlegt von Susanne Wagner.
Ja, also ich wollte eigentlich ein dezentrales Erinnerungszeichen schaffen für das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch der katholischen Kirche. Ich wollte über Würzburg hinausdenken und deswegen kann man die Schmerzpunkte auch selber herstellen. Also es gibt über die Plakate, die man mitnehmen kann, einen QR-Code, wo man auf die Katholikentagsseite kommt. Und da gibt es eine Anleitung zum selber Herstellen des Schmerzpunktes. Das heißt, ich gebe dieses künstlerische Konzept frei. Jeder kann den Schmerzpunkt selber an seine Fassade in der Pfarrei oder irgendwo, wo es passend ist, realisieren. Und damit soll sich dieses Kunstwerk in die Welt hinaus verteilen.
Susanne Wagner hat auf dem Podium auch gesagt, sie versucht eine Balance zu finden zwischen solchen Auftragsarbeiten, wo sie eben auf die Bedürfnisse ihrer Auftraggeber eingeht, und andererseits freier Kunst, die sie selbst macht, wo sie ihre Herzensthemen verfolgt und dass sie das auch braucht, um ihre eigene künstlerische Freiheit zu behalten.
Sie haben es schon vorhin angedeutet, die Kirche kann auch Kunst ermöglichen, also als Auftraggeberin für zeitgenössische Kunst, oder sie kann Ausstellungsräume öffnen. Wie wurde das heute dargestellt?
Das wurde tatsächlich auch künstlerisch dargestellt. Es gab ein Werk da zu sehen in dieser Barockkirche, wo das Podium war. Da war eine Kunstinstallation von Sonja Schönberger zu sehen, die heißt Nägel. Das sind Nägel vom Tempelhofer Feld, die von den dortigen Zwangsarbeiterlagern aus dem Nationalsozialismus stammen. Und diese Nägel werden auf dem Boden ausgestreut und da können also die Besucherinnen und Besucher darüber gehen und dabei zerfallen diese Nägel auch. Das wurde schon zweimal an verschiedenen Stellen gezeigt, einmal auch schon in einer Kirche, aber jetzt war es unter einem gigantischen Altarbild von Tintoretto zu sehen. Und die Künstlerin war, man kann es nur sagen, ergriffen.
Hier ist es sehr besonders, also natürlich auch plötzlich in so einer Tradition aufzutauchen, also 1585 und 2026 und über welche Themen reden wir. Das macht das für mich nochmal wirkungsvoller eigentlich.
Ja, also unter dem ans Kreuz genagelten Jesus lagen da also diese Nägel aus den Baracken der Zwangsarbeiter.
Klingt so, als ob Kunst und Kirche beim Katholikentag ja stark harmonieren. Gab es denn auch Beispiele für Konflikte zwischen Kultur und Kirche?
Die kamen ehrlich gesagt vor allem aus dem Publikum. Also da meldete sich eine Künstlerin zu Wort, die sagte, sie stellt auch in einer Kirche aus, aber sie muss wahnsinnig kämpfen um ihre künstlerische Freiheit. Sie trifft auf Desinteresse, auf Angst, auf Mutlosigkeit. Es fehlt ihr die Offenheit von kirchlicher Seite. Und ich muss sagen, das wurde ziemlich stehen gelassen. Da ist niemand so richtig drauf eingegangen. Es kamen auch noch ein paar andere Beispiele aus dem Publikum. Und letztendlich in der Schlussrunde waren das dann doch sehr viele wieder versöhnende Worte. Also hier ist noch das Abschlussstatement von Monika Grütters.
Ich finde, Kunst und Kirche haben ja beide etwas mit zwei Dingen zu tun, nämlich mit dem Erbe, mit unseren Traditionen und gleichzeitig mit dem Ermöglichen von Avantgarde, also neuem und fortschrittlichem zeitgenössischem. Ja, einerseits versuchen sie, Fragen nach unserer Identität zu klären. Wer bin ich? Wo komme ich her? Welche Werte sind mir wichtig? Wo gibt es da Gemeinschaft? Und deshalb glaube ich, wenn wir einander zuhören, wenn wir versuchen, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, uns nicht abzugrenzen, sondern zu sagen, guck mal, die Methode oder auch die Botschaft und das Ziel sind ähnlich, können wir uns auf die Formel vielleicht verständigen. So nützlich das alles ist und so wichtig es für uns ist, es ist vor allen Dingen eins, nämlich Ausdruck von Humanität. Und das ist sowohl im Kirchenraum wie auch in der Kultur die eigentliche Essenz.
Das fand ich dann doch auch einen interessanten Gedanken. Und ich glaube, ich werde tatsächlich in Zukunft Kunst im Kirchenraum anders sehen, weil ich doch überlege, was stecken da auch für Überlegungen dahinter von kirchlicher Seite, von künstlerischer Seite. Wie ist man wohl aufeinander zugegangen und wo gab es vielleicht doch auch Konflikte?
Noch bis Sonntag läuft der Katholikentag in Würzburg. Wir werden an verschiedenen Stellen in unseren Programmen weiter darüber berichten und am Sonntag in der Sendung Religionen Bilanz ziehen. Anne-Françoise Weber, vielen Dank.
Ich danke.
Und schon sind wir bei Ulrike Timm und dem Blick in die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 16. Mai.
Die Gesellschaft mag polarisiert sein, doch auf eines können sich fast alle einigen. Die Bundesregierung kann es nicht. Die Zustimmungswerte für Kanzler und schwarz-rote Koalition sind unterirdisch. Jannis Koltermann analysiert in der Frankfurter Allgemeinen, dass es derzeit eigentlich allen Regierungen so ginge. In derselben Woche, in der Schwarz-Rot seinen traurigen Geburtstag beging, erlitt die Labour-Partei in Großbritannien eine krachende Niederlage bei den Kommunalwahlen. Auch Emmanuel Macron könne dem Club der unbeliebtesten Regierungschefs aller Zeiten sofort beitreten. Ursache seien aber demografische, wirtschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen, an denen derzeit keine Regierung vorbeikäme. Gesellschaften sähen sich in einem Zwiespalt gefangen zwischen den Rechten der Individuen und dem Interesse am Fortbestehen von gemeinschaftlichen Traditionen. So entstehen Kulturkämpfe, die überall spalterisch wirken und in denen es für die Regierenden meist mehr zu verlieren als zu gewinnen gibt, so die FAZ. Die fetten Jahre aber können niemand zurückbringen. Die entscheidende Frage sei daher, können wir uns das eingestehen und durch kollektive Anstrengungen dafür sorgen, dass sich die Lage zumindest nicht dramatisch verschlechtert? Oder lassen wir unsere Erwartungen weiter wachsen, verheizen eine Regierung nach der anderen, um uns schließlich als scheinbar letzten Ausweg in die Hände der Populisten zu begeben? Soweit schwer ernüchternd die Frankfurter Allgemeine. Wenn Sie an diesem Wochenende vielleicht auch noch selbst zum Master of Disaster werden wollen, schreiben Sie vielleicht ein Buch? Wie man einen Bestseller hinkriegt, weiß keiner. Die Süddeutsche Zeitung aber dreht den Spieß um und gibt Ratschläge, wie es garantiert nicht klappt. 58 Stück. Der ultimative Klopper kommt gleich als Punkt 1. Wer gute Literatur schreiben will, muss viel gute Literatur lesen. Da er dann keine Zeit mehr zum Schreiben hat, gibt es kaum noch gute Literatur. Die gern ins logisch rabenschwarze gedachten Tipps, wie man kein Buch schreibt, stehen in der Süddeutschen Zeitung. Dem gesungenen Wort gilt es in der Taz. Hier hat man die Bayernhymne nun ja verschönert. Sie soll ja künftig in bayerischen Schulen bei der Abschlussfeier erklingen. Mitsingpflicht besteht nicht, aber die Taz hilft mit Notenblatt und Neutext. Zum Beispiel, macht euch locker, BayerInnen, ohne Herrgott geht es auch. Passt perfekt auf die Melodie, einen Warnhinweis der Taz. Bei freimütiger Verwendung gibt es trotzdem. Und damit müssen wir dringend Hallolöchen sagen, denn Udo Lindenberg wird am Wochenende 80 und füllt die Feuilletons gleich seitenweise. Edo Rehns fährt in der Frankfurter Allgemeinen ganz groß auf. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland. Die Direktheit dieser und vieler anderer Verse aus dem Frühwerk kann man ohne weiteres mit Klopstock oder mit dem Sturm und Drang Goethe vergleichen. Die Süddeutsche lässt uns ein Fotoalbum begucken, von Udo Lindenberg selbst kommentiert. Und er erzählt, vor dem Auftritt gibt es seit Jahren nur noch alkoholfreies Weißbier, nur zum Gurgeln der Stimme ab und zu einen Feierlikör. Und in der Welt erklärt Michael Pilz Lindenberg zum Großvater der deutschen Einheit wegen seiner legendären Auftritte in Ost-Berlin. Servus müssen wir dem großartigen Grandler Günther Maria Halmer sagen. Christine Dössel tut das in einem berührenden Nachruf in der Süddeutschen. Der Schauspieler ist mit 83 Jahren gestorben. Abschiedsworte auf die große Angelika Domröse gibt es im gedruckten Feuilleton derzeit noch nicht. Ihr Tod wurde erst nach Redaktionsschluss bekannt. Domröses Kultfilm Die Legende von Paul und Paula bleibt unvergesslich. Die Zeit zitiert daraus einen Paula-Satz. Es muss doch noch was anderes geben als schlafen, arbeiten und wieder schlafen und arbeiten. Angelika Domröse hat sich und ihre Kunst voll ausgelebt. Jetzt ist sie mit 85 Jahren friedlich gestorben.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und unser Nachrufpaket auf Angelika Domröse ist nachzuhören in der DLF-App. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.